Liebe Schwestern, liebe Brüder, Mose steigt auf den Berg. Nicht zum ersten Mal nimmt er diesen Weg. Es liegen aufregende, turbulente Wochen hinter ihm. Als er das erste Mal auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu den Menschen zu bringen, da ist er lange dort geblieben. Schließlich kam er mit den Tafeln zurück und ihr wisst, was in der Zwischenzeit im Volk Israel geschehen war. Das goldene Kalb wurde angefertigt. Die Menschen tanzten um das Kalb herum, beteten es an, sangen Lieder. Und Mose war so wütend, dass er die Tafeln, die er eben vom Berg heruntergetragen hatte, zerschmetterte. Und nicht nur Mose war wütend, sondern auch Gott. Aber das Volk demütigte sich, tat Buße, bat um Vergebung. Mose legte Fürbitte ein für sein Volk. Der Zorn Gottes legte sich. Es kommt zum Neustart. Noch einmal sollen die Tafeln mit den Gesetzen zum Volk gebracht werden. Aber etwas anders als beim ersten Mal ist es. Das erste Mal konnte Mose unbeschwert auf den Berg hinaufsteigen, ohne viel Gepäck mit sich zu tragen. Beim zweiten Mal, da trägt Mose die Steintafeln auf den Berg hinauf. Ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Warum muss Mose beim zweiten Mal die Tafeln nach oben tragen? Ganz sicher bin ich mir nicht. Wenn jemand eine gute Antwort hat, freue ich mich darüber, wenn wir da noch ins Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Aber ich kann mir einen Grund vorstellen, den möchte ich euch nennen. Bei der ersten Gabe der Gebote, da kamen die Tafeln nur von oben nach unten. Sie wurden den Menschen gegeben. Die Menschen hatten nichts anderes damit zu tun, als eben die Tafeln mit den Geboten in Empfang zu nehmen und sich nach diesen zu richten. Und vielleicht haben die Menschen gar nicht so richtig begriffen, wozu das eigentlich gut sein soll, wozu sie die Gebote brauchen. Aber dann, als Mose eben so lange auf dem Berg war und das Volk sich von Gott abwandte, sündigte schon in dieser Zeit. Vielleicht haben sie da begriffen, wie schnell es passieren kann, dass wir sündigen. Wie schnell es passieren kann, dass die Beziehung zu Gott und zu den Menschen untereinander Schaden nimmt. Und sie haben begriffen, wir brauchen Gebote. Wir brauchen gute Regeln. Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zueinander, das muss stimmen. Einige Dinge sind dafür grundwichtig und unabdingbar. Und diese sollten aufgeschrieben sein, damit wir uns immer wieder daran erinnern und das nicht vergessen. Und diese Einsicht, dieser Wille, danach Gebote zu haben, kommt vielleicht auch darin zum Ausdruck, dass die Tafeln erst von unten nach oben getragen werden und dann beschrieben wieder nach unten zu den Menschen. So geht also Mose mit den Steintafeln den Berg hinauf. Sicher haben ihn viele gute Wünsche, Gedanken und Hoffnungen der Israeliten begleitet. Denn sie haben ja gesehen, was passieren kann, wenn man sich von Gott abwendet. Nicht alle haben das überlebt. Viele sind gestorben durch diesen Abfall von Gott. Nun wussten die Israeliten, wir brauchen Gott und wir wollen so gerne gewiss sein, dass er uns gnädig ist, uns nicht vergessen hat. Und als nun Mose auf dem Berg angekommen ist, erkennt er, wie Gott ist. Er erkennt Gottes Wesen. Voller Ehrfurcht ruft er ihn an, nennt Gottes Eigenschaften. Jetzt ist Mose vom tiefsten Wissen erfüllt. Gott ist gnädig. Er wendet sich den Menschen zu, auch wenn sie etwas falsch gemacht haben, auch wenn sie sich nicht richtig verhalten haben. Gott ist großzügig, schenkt neue Möglichkeiten. Und Gott ist barmherzig. Seinem Volk, seinen Menschen ist er innig verbunden. Auch wenn der Abstand so groß ist, dass das Volk sich nicht einmal zum dem Berg nähern darf. Trotzdem, sie gehören zu ihm, sie sind sein und er will ihr Bestes. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert, bis die Menschen das begreifen, denn Gott hat Geduld, kann darauf warten, dass die Menschen einsehen, dass sie ihn brauchen. Und wenn dann die Menschen umkehren, ihre Sünde erkennen und bekennen, vergibt er, macht einen Neustart möglich. In jedem Fall ist seine Güte, seine Zuwendung, seine Bereitschaft zur Vergebung viel größer als sein Zorn. Natürlich, ohne Folgen bleibt das Tun der Menschen nicht. Das ist ihre Freiheit. Und was die Menschen entscheiden, hat eben auch Konsequenzen. Aber es soll keine Spiralen geben, die sich immer weiter und weiter ohne Einhalt fortsetzen. Bis ins dritte und vierte Glied. Nicht ewig, aber an Tausenden unendlich will Gott Gutes tun. So ist Gott. Mose erkennt das, betet Gott an, indem er Gottes Eigenschaften nennt, sich selbst vergewissert, wie Gott ist. Als ich diesen Predigttext ausgesucht habe, war das vor einigen Wochen, weil der Posaunenchor zeitig die Lieder brauchte zum Üben. Da wusste ich noch nicht, was in der Zwischenzeit geschehen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich anders entschieden hätte, wenn ich das gewusst hätte. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Was ist daraus geworden über die vielen Jahre? Und ich stelle mir vor, wie ich mich neben Mose knie und Gott mit anrufe und sage, barmherzig und gnädig und geduldig bist du. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wollen da gerade die Worte im Hals stecken bleiben. Zu sehr erschüttert mich, was ich in den Nachrichten gesehen und gehört habe. Da will ich Gott fragen, bist du barmherzig und gnädig? Und wenn ja, warum? Wozu dieses unendliche Leid auf allen Seiten, das die Unschuldigen trifft? Und gerade Israel, dein Volk, das über so viele Jahrhunderte so viel Unrecht ertragen hat, wo zeigt sich deine Barmherzigkeit? Und dabei weiß ich, nicht nur Israel, sondern noch so viel mehr Menschen in der Ukraine, in Afrika. Barmherzig und gnädig, Gott, kann ich diesen Lobpreis so wie Mose sprechen? Könnt ihr es? Mose hat auch schwere Zeiten hinter sich. Auch das Volk Israel, als sie an diesem Berg angekommen war. Auch Mose spricht diese Worte. Und so denke ich, es ist ein Teil der Lösung, ein Teil des Aushaltens, auch wenn es schwerfällt. Auch wenn wir diese Worte nicht laut mit voller Stimme sprechen, sondern leise und flüsternd Gott seine Eigenschaften entgegenhalten. Auch wenn da ein Fragezeichen im Satz mitschwingt. Du bist barmherzig und gnädig, Gott. Wenn ich das spreche, dann hilft es mir schon, weil ich auf Gott schaue. Weil ich merke, ich habe einen Halt und die Menschen haben einen Halt, auf den sie schauen können. Da ist jemand, der ist größer als alles, was wir verstehen. Dann ist uns wieder ganz neu klar, wir brauchen Gott. Nicht nur, aber gerade auch in der ganzen Verfahrenheit und Ausweglosigkeit der Situation in Israel und auf unserer Erde. So wie auch die Israeliten wieder ganz neu gemerkt haben, wir sind so abhängig von Gott, davon, dass er uns Weisung gibt für unser Leben. Wenn ich mich so auf Gott ausrichte, auf Gott schaue, mich daran erinnere, wie er ist, was er getan hat, was er versprochen hat, dass er es tun will, dann merke ich, in mir selbst ändert sich etwas. Ich merke, welche Bedeutung es hat, dass Gott gut und geduldig ist, dass er Ordnung gibt für mein Leben, für unser Leben. Regeln, wie das Leben mit ihm und mit den Mitmenschen möglich ist, auch und gerade jetzt. Ich sehe wieder neu, Gott soll in meinem Leben in der Mitte stehen. Alles, was ich tue, soll sich an ihm ausrichten. Gott in der Mitte und unser Leben an ihm ausgerichtet. Es bewirkt etwas in uns. Schauen wir so auf Gott, dann werden wir fähig sein, dem Hass zu wehren. Zu hassen geht schnell und es liegt nahe, wenn man das Unrecht und das Leid sieht. Aber wenn wir dem Hass in uns Raum geben, ändern wir nichts für die Unschuldigen, sondern wir vergrößern Leid und Unrecht. Sicher, Gedanken und Gefühle gibt es. Darauf haben wir weniger Einfluss, als wir uns oft wünschen. Aber welche Taten daraus werden, dafür sind wir verantwortlich. Damit will ich sicher nicht sagen, dass man sich nicht wehren darf. Es gibt Situationen, da muss dem Feind Einhalt geboten werden. Aber Hass darf nicht der Grund sein, sondern nur das Recht auf Verteidigung, im Großen wie auch im Kleinen. Keine Spirale von Gewalt, die das Unrecht immer noch mehr vergrößert, soll in Gang gesetzt werden. Und dass uns das gelingt, dass wir nicht in eine Spirale von Hass und Gewalt hineingeraten, dazu werden wir fähig, wenn wir auf Gott schauen, uns vor Augen halten, wie er ist. Und mit dem Blick auf Gott werden wir fähig zu hoffen. Gegen die Vernunft, gegen so viele Tatsachen, die gegen die Hoffnung sprechen. Wir können hoffen. Darauf hoffen, dass Gott eingreift, dass er Lösungen schenkt, einen Weg zum Frieden zeigt, der die Unschuldigen schont. Einen Weg, der Gerechtigkeit möglich macht für all die Menschen, die sich nur danach sehnen, ihr Leben und das ihrer Familie zu schützen und leben zu können in Sicherheit. Und die Hoffnung zeigt sich auch darin, dass wir nicht aufhören zu beten. Auch da die Verbindung zu Gott nicht abreißen zu lassen. Und nicht damit aufhören, nur weil wir nicht schnell ein Ergebnis sehen, weil sich nicht das zeigt, wofür wir beten. Wenn wir hoffen und beten, dann erinnern wir uns daran, dass Gott Möglichkeiten hat, die alles, was wir uns vorstellen können, übersteigen. Und wenn wir beten, erinnern wir auch Gott daran, was er versprochen hat, dass er einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk, mit seinen Menschen. Mose steigt auf den Berg, erkennt, wie Gott ist, betet Gott an. Die Tafeln hat er mitgebracht. Die Israeliten haben begriffen, das Verhältnis zu Gott und zu den Menschen bedarf guter Regeln. Später bringt Mose die Tafeln nach unten, beschrieben mit den wichtigsten Geboten, und sagt den Israeliten weiter, wie Gott ist, dass Gott gnädig ist, barmherzig und geduldig, dass Gott in ihrer Mitte ist und sie nie allein lässt, dass sie ihr Leben an ihm ausrichten sollen, was auch immer da noch kommen wird. Und auch wir sehen das heute wieder neu. Auch wir wollen nicht vergessen, das Wichtigste ist, dass Gott in der Mitte bleibt, dass wir alles an ihm ausrichten sollen. Auch wir dürfen wie Mose und wie die Israeliten neu sehen, wie Gott ist. Barmherzig, voller Güte, voller Freundlichkeit und Langmut, bereit zu vergeben, neu anzufangen. Gottes Wesen war und ist und bleibt Liebe. Daran konnten sich die Israeliten festhalten damals und sie können es heute. Und daran halten auch wir uns fest. Amen.